Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Schön, wieder hier zu sein. Was wir gerade im Video über Jakob oder von Jakob gesehen haben, war nicht schwer zu erkennen. Er ist im Urlaub. Aber für mich war das irgendwie so, so nochmal bewusst. So, das ist irgendwie Gemeinde, ne? Die Leute wirklich da zu sehen, wo sie gerade sind, mit ihren Problemen. Aber auch, dass sie wissen, dass sie der Gemeinde nahestehen und dass dort Menschen sind, die für sie beten. Wunderbar, sehr schön. So. Genau, also. Zur Predigt. Meine Überschrift lautet: Der Herr ist mein. Punkt, Punkt, Punkt. Das hat einen bestimmten Grund. Und zwar habt ihr vielleicht auch schon in dem Bild erkannt, dass es heute um einen Psalm gehen soll. Und ich denke mal, wenn ihr hört, der Herr ist mein, dann klingelt es wahrscheinlich bei den meisten Bibellesern. Sondern was soll da eigentlich dahin? Der Herr ist mein was? Mein Hirte, sehr gut. Wo steht das? Okay, 23, wunderbar. Also ich weiß, aus meiner Kindheit war das immer so, dass meine Oma uns damals immer gesagt hat, Kinder, ihr müsst den Psalm 23 auswendig lernen. Und ja, ich habe mir gedacht, vielleicht mussten das auch noch andere. Und dass wir mal gemeinsam diesen Psalm aufsagen. Okay, und wer den auswendig kann, ist sehr gut. Für wen nicht? Da werde ich jetzt hier die einzelnen Verse einblenden. Okay? Also, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele und führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte im Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Sehr gut. Ich habe jetzt keine Ahnung, wer von euch den auswendig kannte, aber es hat sich gut angehört. Okay. Also, ich wurde so ein bisschen, dadurch, dass ich eine Predigt über diesen Psalm gehört habe, da so ein bisschen hineingeführt und inspiriert. Und es hat mich einfach irgendwie nochmal so neu gepackt, ne? Weil normalerweise ist der Psalm 23, den kennt ja jeder so gefühlt. Aber es ist irgendwie, ja, was durch diese Predigt, die ich dann auch gehört habe, wurden dann nochmal so Dinge total wichtig für mich und die wollte ich heute hier gerne weitergeben. David stellt in diesem Psalm drei Gottesbilder vor. Nun, was sind Gottesbilder? Ein Gottesbild ist das, wie du Gott siehst. Er stellt sich dann auch die Frage, wodurch wird ein oder dein Gottesbild geprägt? Was glaubt ihr? Wodurch wird dein Gottesbild geprägt? Einfach mal reinrufen. Auswirkungen im Leben, okay.
Durch die Eltern.
Durch die Eltern, Erziehung, ja.
Durch die Gemeinde.
Durch die Gemeinde.
Der Ältesten, die uns führen.
Ja.
Durch Erfahrungen.
Durch das Wort Gottes.
Durch das Wort Gottes. Ja, alles klar, sehr gut, vielen Dank. Eine Behauptung, die ich jetzt in den Raum stelle. Dein Gottesbild bestimmt dein Glaubensleben. Okay? Also dein Gottesbild bestimmt dein Glaubensleben. Wenn wir uns die ersten drei Verse hier in diesem Psalm nochmal anschauen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen, er führt mich zu frischen Wassern. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Was ist das für ein Bild? Gottes komplettes Versorgungspaket, habe ich es mal genannt. Wenn wir uns das anschauen, dann denken wir einfach nur so, Halleluja, Anbetung. Hey. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Alles super. Aber ich habe mich gefragt, der Herr ist mein Hirte. Warum sagt David hier Hirte? Er hätte ja auch irgendwas anderes nehmen können. Nun, ich glaube, dass das nicht von ungefähr ist, denn auch Jesus nutzt dieses Bild immer wieder ganz gerne mit den Hirten und den Schafen. Nun, wenn wir uns mal so eine Herde auf der Weide anschauen, was fällt uns auf? Schafe sind eigentlich fast immer zusammen, oder? Aber warum? Schafe sind nur dann zusammen oder nur deswegen zusammen, weil erstens ein Hirte da ist und zweitens ein Hund. Schafe sind eigentlich Herdentiere, aber sie wissen es nicht. Ja? Und wenn man ein Schaf jetzt laufen lassen würde, das haben wir letzte Woche wunderbar von Christina in dieser Kindergeschichte und von allen Kindern, die da mitgewirkt haben, gesehen, wenn man Schafe laufen lässt oder wenn Schafe auf einmal auf ihre Idee kommen, dass sie denken, ach gucke mal, da ist noch ein Gräschen, ach guck mal, und da ist noch ein Blümchen und den Kopf immer schön weit unten und dann immer weiter und schon sind sie weg. Schafe brauchen immer einen Hirten. Und deshalb kann man auch die Ähnlichkeit zu uns Menschen oder die Brücke zu uns Menschen übergehen. Menschen brauchen einen Hirten. Menschen brauchen Gott. So wie Schafe ihren Hirten brauchen, so brauchen Menschen Gott. Und der Mensch braucht auch in zwischenmenschlichen Beziehungen einen Hirten. Ja, wie zum Beispiel Kinder. Wenn wir Kinder einfach von der Leine lassen würden, was würde dann passieren? Was denkt ihr? Ja, okay, ja. Also in der heutigen Gesellschaft wird ja das ganz gerne noch vertreten oder immer weiter gefördert auch, dass man Kinder sich selbst entwickeln lassen sollte. Also auf gar keinen Fall bestrafen, auf gar keinen Fall Konsequenz der Handlung vollziehen. Denn man könnte ja das Wesen des Kindes zerstören. Aber das ist definitiv nicht so von Gott in den Menschen hineingelegt worden, weil wir sehen, was danach kommt. Und wenn der Teufel das Kind bearbeitet, dann haben wir definitiv Chaos. Er weidet mich auf grünen Auen, führt mich zu frischen Wassern, erquickt meine Seele, mir geht's gut. Er führt mich auf dem rechten Pfad oder auf dem Pfade der Gerechtigkeit, wird auch wortwörtlich gesagt, und führt mich auf rechter Straße. Und man sieht durch diesem ersten Gottesbild so eine Sache so ganz klar. Der Herr ist ein wunderbarer Hirt, er ist nur gut. Der Herr ist ein wunderbarer Hirt, er ist nur gut. Jetzt kommt vielleicht bei dem einen oder anderen der Gedanke, ja, das kann man ja so aber nicht sagen. Ne? Schau dir doch mal hier das Elend da und das ganze Leid in der Welt an. ganz aktuell die Überschwemmungen, was da alles passiert ist, wie viele Tote, wie viele Vermisste, wie viele Existenzen sind wortwörtlich weggespült worden. Und hier kommt aber dann das zweite Bild Gottes, was David hier in diesem Psalm hineinlegt. Ein Gott, der ermutigt und tröstet. Der Vers 4. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist dieser Vers vorher nie sonderlich großartig aufgefallen. Aber wenn man sich diesen Vers mal genauer anschaut, dann klingt er doch irgendwie anders. Die Verse 1 bis 3 sagen uns, wenn wir jetzt nur das Gottesbild nehmen würden, hallo Wohlstandsevangelium, ne? Also der Herr führt mich, der Herr weidet mich, der grüne Wasser, Auen, frisches Wasser, wunderbar, alles klar. Und wir brauchen uns gar keine Sorgen zu machen um sonst irgendetwas. Aber wenn wir uns mal die Grammatik, ist ein bisschen Deutsch, anschauen, dann ist das schon sehr interessant. Also, in den ersten drei Versen ist es immer, wer oder was? Der Herr, ja, ist das Subjekt, der Herr. Dazu gehört immer, in einem Satz gehört das Prädikat, also das Verb, oder auch ganz alte Leute würden sagen, das Tu-Wort, er führt. So, und dann kommt das Objekt, ist wer? Ich, mich. Also der Herr führt mich. Ja, wunderbar. Erste drei Verse, der Herr führt mich, der Herr weidet mich, er führt mich und so weiter. Und jetzt auf einmal in Vers 4, wir gehen nochmal zurück. Und wenn ich auch wanderte durch Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Das Ganze dreht sich auf einmal. Jetzt muss ich auf einmal durch das Tal der Todesschatten. Ist eigentlich schon komisch, dass man während eines Liedes, das der Psalm 23 ja ist, auf einmal so einen Stilwechsel macht. Weil eigentlich wäre das doch viel schöner, wenn wir diesen Vers jetzt einfach mal so als Beispiel genauso weiterführen würden wie die ersten drei Verse. Ne? Dass wir sagen, und wenn der Herr mich auch führt durch das Tal der Todesschatten, brauche ich nicht zu fürchten. Oder noch besser, oder wenn der Herr mich trägt durch das Tal der Todesschatten. Aber hier steht nein. Und wenn ich auch wanderte durch Tal der Todesschatten. Und wandern? Was hat Wandern für einen Ausdruck? Für Kinder immer furchtbar langweilig, für die Erwachsenen oft sehr lange. Man muss schon irgendwie dafür geboren sein, dass man sagt, ich gehe heute wandern. Also das heißt irgendwie, es kann auch Zeit brauchen, dass wenn ich auch mal durch das Tal der Todesschatten wandern muss, dass es vielleicht einen Lebensabschnitt von mir bestimmt. Und überhaupt, wieso brauche ich Trost? Das war doch bisher so wunderbar. Der führt mich und weidet mich, alles perfekt. Wie man sagt, das erste Gottesbild verspricht Friede, Freude, Eierkuchen. Aber wisst ihr was? Habe ich mir jetzt auch sagen lassen, in der Theologie gibt es einen Ausdruck, eschatologischer Vorbehalt. Eschatologischer Vorbehalt soll sagen, schon jetzt, aber noch nicht. Einfach nur mal ein Beispiel, habe ich dann auch von dem Prediger, der dann Pastor auch in seiner Gemeinde ist, er sagte, bei uns in der Gemeinde war dann ein Mann, der an Krebs erkrankte und er hat es in Gottes Hand abgegeben und ist dann zu den, wie sagt man, die wo man die Krankheit bestrahlt und so. Ne? Also tut nicht Chemos gegangen. Hat aber auch immer dem Arzt gesagt, ich glaube an Gott, ich glaube, dass er mich heilen kann, wenn er will, und ich habe da Vertrauen. Und es war dann tatsächlich so, dass der Arzt auf einmal sagte, ihr Krebs ist weg.
Wow.
Da denkst du, krass, da hat Gott einfach mal diese tödliche Krankheit bei diesem Menschen weggewischt. Wunderbar. Jetzt sollte es so sein, dass dieser Mann an dem Sonntag Gottesdienst ein Zeugnis geben sollte und erzählen sollte, wie Gott ihn geheilt hat. So, und der Pastor sucht schon an dem Gottesdienst, sucht schon da in der Gemeinde so mit seinen Augen ab und guckt, wo ist der denn jetzt, ne? Und dann kommt einer zu ihm und sagt, hör mal, der heute das Zeugnis geben sollte, der kann heute leider nicht. Warum nicht? Ja, der hat Magen-Darm. Geht gerade so um, der liegt flach, also da machst du nichts. Müssen wir verschieben. Tja, okay. Ja, also schon jetzt hat Gott ihn von dieser tödlichen Krankheit geheilt, aber noch nicht, dass er nie mehr krank wird. Ja, und das Gleiche auch in den anderen Beispielen. Schon jetzt sind wir errettet, oder? Keiner? Ich habe einen Nicken gesehen. Schon jetzt sind wir errettet, oder? Danke. Schon jetzt bereitet Jesus einen Ort für uns im Himmel vor, oder? Schon jetzt dürfen wir ihn um Heilung bitten und dürfen ihm vertrauen, dass er uns mit seinem Geist berührt und dass wir gesund werden könnten. Schon jetzt sind wir von Neuem geboren und sind Kinder Gottes, oder? Schon jetzt werden wir mit unserem Charakter verändert und Jesus immer ähnlicher und sind in einer Gemeinde mit Geschwistern, aber manchmal könnten wir denken, oder? Naja. Ich hatte auf eure Ehrlichkeit plädiert. und Jesus gibt uns eigentlich auch echt das größte Beispiel von dem Ganzen. Jesus hat am Kreuz den Teufel ein für alle Mal besiegt. Amen. Und trotzdem sagt er im Johannesevangelium, er ist der Herrscher dieser Welt. Und Paulus nennt ihn sogar, er ist der Gott dieser Welt. Das ist eschatologischer Vorbehalt. Schon jetzt, aber noch nicht. Und wir erfahren oft hier auf der Erde die Grenzen unseres irdischen Seins. David ändert hier ganz bewusst die Grammatik, denn er weiß ganz genau, wenn ich durch das Tal der Todesschatten gehen oder wandern muss, dann darf ich per Du zu Gott kommen. Was für ein Gedanke. In Krisenzeiten darf ich per Du zu Gott kommen. Nun, Krisenzeiten können ganz unterschiedlich ausfallen. Und ich glaube, wenn wir so Krise und Zeiten und so weiter hören, dann kommt dem Bibelleser wahrscheinlich so ganz schnell ein Name in den Kopf. Das ist wahrscheinlich, ja, genau, das ist Hiob. Ja. Also was hat dieser Mann nicht erlebt, kann man so sagen. Er wurde direkt von Anfang an seelisch so auf die Probe gestellt. Da kommen die Leute zu ihm und sagen, hey, sorry, dein ganzer Besitz ist weg. Deine Kinder, alle auf einmal gestorben. Und dann sitzt er da in Sack und Asche und dann sagt die Frau zu ihm, komm, sag einfach alles ab, das bringt nichts. Körperlich ist dieser Mann sowas von am Ende, dass er sich mit Scherben die Haut aufkratzt. Und vielleicht kannst du in einigen Momenten deines Lebens dich mit Hiob identifizieren. Aber was ich so stark fand, ist ganz am Ende von dem Buch Hiob, da wo Gott sich dem Hiob einfach nur offenbart und ihm sich zeigt, dann kommt dieser eine Vers, Hiob 42,5, dann steht, vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Ja, Hörensagen, das kennt man vielleicht so von einigen, auch vielleicht von einigen Menschen, die sich Christen nennen. Ja, hier und der Herr und hier, ach, das ist hier und Jesus und das und, aber das ist vielleicht etwas, was nur nachgeplappert wird. Hiob hat durch sein Leiden erst wirklich sehen und erfahren können, wer und wie Gott wirklich ist. Man kann wirklich sagen, von der Theorie zur Praxis. Aber wie war es denn bei unserem Herrn Jesus? Er hat doch die ganze Zeit und immer wieder betont, ich und der Vater sind eins, ich und der Vater. Und wenn ihr mich seht, dann seht ihr den Vater. Und doch, als Jesus dann in dem Garten Gethsemane ist und sagt, meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Was muss das für eine Krisensituation für Jesus gewesen sein, sodass er in dieser Situation sogar Blut schwitzte? Und damit war der Höhepunkt ja noch nicht mal erreicht. Wie schrecklich muss es für Jesus gewesen sein, als er in der dunkelsten Stunde der Menschheitsgeschichte ausrief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn ich über diesen Satz nachdenke, seht ihr, das berührt mich total emotional. Mein Herr hängt dort am Kreuz und muss einfach sagen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich glaube, dass es manchmal auch bei uns in so Krisensituationen ist, wo wir von Gott vielleicht gerade keine Antwort bekommen. Aber wisst ihr, genau hier kommt das zweite Gottesbild so zum Tragen. Wir haben einen Gott, der auch in der dunkelsten Stunde bei uns ist, weil er diese noch viel schlimmeren Stunden am Kreuz für dich durchleben musste. Wir haben einen Gott, der nicht irgendwie von oben herab so regiert und man sagt so, hey, schaut mal hier, was ich da so alles geschaffen habe, meine wunderbare Schöpfung, alles super, es ist wirklich grandios, wenn wir Gottes Schöpfung uns anschauen. Aber es ist niemals so von oben herab, sondern wir haben einen Herrn, der in deinem tiefsten Leid, in diesem Tal der Todesschatten, den Arm um dich legt und sagt, hey, ich verstehe dich so gut, ne? Und jemand sagte mal, ich kann nicht tiefer fallen als in die Hände meines Gottes. Was ist das für eine Zusage? Ein Gott, der ermutigt und der tröstet. Und das auch wieder nicht nur in der Theorie, sondern auch ganz praktisch, der ganz praktisch da ist. Und diese Tatsache, dass der Herr immer da ist, beschränkt sich dann nicht nur auf so einzelne Situationen, sondern es geht noch viel, viel weiter. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Ein Gott, der uns in seine Ewigkeit führt. Das Bild 3. Ein Gott, der uns in seine Ewigkeit führt. Und wenn man diesen Psalm 23 weiter so in diese drei Teile aufteilt, findet man jetzt so eine wunderbare Parallele zu Teil 1, zu den ersten drei Versen. Teil 1, er führt mich zu grünen Auen und frischen Wassern. Teil 3, er bereitet mir einen Tisch. Teil 1, er führt mich zu grünen Auen und frischen Wassern als Schaf. Ja, er ist der Hirte, ich bin sein Schaf. Aber Teil 3, er bereitet mir einen Tisch als Schaf? Nein. Er bereitet uns, mir, seinen Kindern, einen reich gedeckten Tisch. Und wo? Ein Gott, der uns in seine Ewigkeit führt. Nachdem er uns schon hier auf der Erde durchgeführt hat. Aber warum kann ich sagen, er bereitet seinen Kindern einen Tisch? Wie werde ich denn sein Kind? Nun, wir haben heute wunderbar schon ein Zeugnis von Christian gehört. Und ich glaube, da werden wir noch mehr hören, wie genau Gott ihn gefunden hat. Aber David sagt hier, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Und im Alten Testament kommt uns das öfter entgegen, dass Priester und Könige mit Öl gesalbt wurden. Nun, das war ein Zeichen dafür, oder vielleicht erstmal zur Abhandlung. Es ging dann halt so, dass sich der Mensch, der Mann, meistens nicht so wie heute, dass auch andere dahin könnten, aber der Mann hat sich dann hingekniet. Und so wurde ihm dann mit einem Gefäß und dann Öl hier mitten auf dem Scheitel Öl runtergegossen und das floss dann hier so seine Stirn und sein Gesicht so herunter. Und das war ein Zeichen dafür, du bist jetzt für deinen Dienst und für Gott abgesondert. Und das Öl steht in der Bedeutung der Heiligen Schrift immer als Heiliger Geist. Und durch Jesus Christus werden wir zu Gottes Kindern. Wir werden zu Königskindern. Und zusätzlich schreibt Johannes noch in seinem ersten Brief, in seinem ersten Brief, 1. Johannes Kapitel 2, Vers 20, und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. Und dann Vers 27 noch weiter. Und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch und ihr bedürft nicht, dass euch jemand belehre, sondern wie dieselbe Salbung euch über alles belehrt und wahr ist und keine Lüge ist. Und wie sie euch belehrt hat, so werdet ihr in ihm bleiben. Und wenn wir dann in den Genuss dieser Salbung durch den Heiligen Geist gekommen sind, dürfen wir uns an diesen brechend vollen Tisch des Herrn setzen. Mein Becher fließt über. Wenn wir uns hier auf der Erde voll von unserem Hirten haben leiten lassen, uns auf ihn verlassen haben und ihm gefolgt sind, obwohl wir dadurch Anfeindungen bekommen haben, Anfeindungen? Was meint er denn damit? Ich sitze doch hier gerade so friedlich mit allen meinen Geschwistern, mit meinen lieben Menschen zusammen. Ist doch alles super. Wenn wir für unseren Herrn einstehen, werden wir Anfeindungen in verschiedenster Art und Weise bekommen. Vom Belächeltwerden bis hin zur Ermordung. Und ich habe jetzt letztens nur ein Video von Open Doors gesehen, wie es in Indien da zugeht. Und da spitzt sich die Lage für Christen momentan irgendwie gerade zu. Ganz auf öffentlicher Straße kommen Vermummte auf zwei Christen zu und sagen, ey, wir haben euch gerade beten gesehen. Und wir sagen euch, wenn das nicht aufhört, dann werden wir euch töten. Und zuerst sieht das so aus, als ob das Ganze nur bei einer Verwarnung bleibt, sozusagen. Aber dann sieht man, wie einer dieser Angreifer, wie bei ihm auf einmal da irgendwie was Klick macht und er holt aus und trifft diesen Christen komplett voll im Gesicht. Und du siehst sofort, die Situation explodiert und die Christen werden so brutal angegangen und so komplett niedergehauen. Und das, weil sie gebetet haben. Weil sie nicht dem Ideal oder dieser Glaubensvorstellung, die in dem Land gilt, entsprachen. Wie siehst du den Himmel? Hier steht es schon, als eine Art Vertröstung. Ach, alles so schlimm hier auf der Erde. Ich freue mich schon, wenn ich dann endlich dann beim Herrn bin. Oder sehe ich es als eine oder als ein Ziel? Und jede Sichtweise hat Auswirkungen auf deinen Glaubenskampf hier auf Erden. Jede Sichtweise hat Auswirkungen auf deinen Glaubenskampf hier auf Erden. Wer den Himmel nur, jetzt Betonung auf nur, als Vertröstung sieht und sagt, ha, ich freue mich dann, wenn endlich mal hier alles vorbei ist, ist natürlich super. Ja, der Herr sagt uns auch, ihr dürft euch freuen, wenn wir dann bei ihm sind. Aber derjenige, der das nur als Vertröstung sieht, sitzt wahrscheinlich mit gepacktem Koffer an einem Bahnhof und sagt, ich hoffe, dass der Herr jetzt gleich kommt. Aber wer den Himmel als Ziel sieht, der steht mit seinem Schwert mitten im Kampf gegen die Mächte der Finsternis, wenn sein Herr kommt. Und wie kann sowas zum Beispiel aussehen? Wenn ich meinem Mitmenschen die Liebe Gottes und das Evangelium nahe bringe, nehme ich dem Teufel Stück für Stück sein Territorium. Also wenn ich meinen Mitmenschen die Liebe Gottes nahe bringe und das Evangelium bringe, nehme ich dem Teufel sein Territorium Stück für Stück. Gott belohnt seine Mitarbeiter. Und wenn ich jetzt nochmal den Satz von vorne aufrolle, wenn wir uns hier auf Erden voll auf unseren Hirten verlassen haben und ihm gefolgt sind, obwohl wir dadurch Anfeindung bekommen haben, dann wird mein Becher überfließen und nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Was für eine grandiose, was für eine alles übertreffende und was für eine unumstößliche Zusage ist das. Vielleicht war die Predigt heute nichts für dich, weil du nichts mit diesen drei Gottesbildern anfangen konntest. Kein Problem. Gott hat noch ein paar hundert andere Bilder von sich in seinem Wort hinterlegt. Und ich darf dich ermutigen, in einem Bild hat er sich aber allen Menschen gezeigt und offenbart, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser Jesus möchte dir anbieten, sich mit Gott zu versöhnen, indem du ihm deine Sünden und deine Vergehen vorlegst und sagst, mein Leben soll jetzt dir gehören. Und jeder andere Weg, der dir heute vorgeschlagen wird, um in den Himmel zu kommen, ist ein direkter Weg in die Hölle. Ich sage es nochmal. Jeder andere Weg, der dir heute vorgeschlagen wird, um in den Himmel zu kommen, führt in die Hölle. Nimm Jesus heute an, damit du sagen kannst, der Herr ist mein Hirte. Und ich will, warum ich meinen Namen und meine Handynummer da unten drunter geschrieben habe, aus einem einfachen Grund. Vielleicht ist heute irgendjemand, der online zuschaut oder ja, der uns noch als Gemeinde nicht kennt. Und vielleicht hat Jesus dich heute berührt. Und vielleicht möchtest du mehr über diesen Jesus erfahren. Dann darfst du dir sehr, sehr, sehr gerne meine Handynummer dort aufschreiben. Oder du gehst über unsere Homepage, da haben wir auch mehrere Kontaktpersonen, die dir sehr gerne helfen würden, diesen Weg zu Jesus zu zeigen. Und ich wünsche uns allen, dass wir ja über dieses Wort des Herrn heute nachdenken und darüber nachdenken, wer ist der Herr für mich? Amen.